Enorm-Magazin. Zukunft hörst du hier an.
Eine Aufnahme in Kooperation mit der Gehörgang.
Übrigens, du kannst das Enorm-Magazin nicht nur mit einem freiwilligen Beitrag auf enorm-magazin.de unterstützen, sondern auch mit einem Abo und damit unsere Ausgabe 6-mal jährlich lesen, gedruckt oder digital.
Das Reißriff von Morgan Janke. Gelesen von Birgitta Weizenegger. Reis ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt. Doch der Anbau braucht große Mengen Wasser und verursacht viel Methan. Wie geht es nachhaltiger? Ein Projekt in Kalifornien probiert es aus. Mit Fischen. Kalifornien. Palmenstrände, Salzwüsten, Mammutbäume und hunderte Morgenreisfelder. Der Golden State ist der zweitgrößte Reisproduzent der USA und stellt fast seinen gesamten Bedarf an Japonica-Reis selbst her. Klebrig und rund, perfekt für Sushi oder Risotto. Reis ist eine der wichtigsten Sättigungsbeilagen der Welt und die häufigste Grundlage für vegane und vegetarische Gerichte. Leider hat das Getreide eine extrem schlechte Klimabilanz. Weil Reis überwiegend auf überfluteten Feldern angebaut wird, verbraucht seine Produktion pro Erntekilo zwischen 3.000 und 5.000 Liter Wasser. Laut Daten des World Resources Institute ist die Reisindustrie außerdem für 12% aller weltweiten Methanemissionen und für 1,5% aller Treibhausgase verantwortlich. Durch das Wasser gelangt nur wenig Sauerstoff in den Boden und zahlreiche Bakterien können gedeihen, die Methan produzieren. Das Treibhausgas ist bis zu 30 Mal schädlicher für die Ozonschicht als Kohlenstoffdioxid. Wie lässt sich das ändern? Cern Scudrano glaubt, mit Hilfe von indigenem Wissen. Er ist Programmmanager des gemeinnützigen Resource Renewal Institute RRI, das seinen Sitz gleich nördlich der Golden Gate Bridge hat. Der Nebel von San Francisco verbirgt die Brücke immer noch in einem bläulichen Dunst, als wir uns an einem Julimorgen in einem Café im Stadtteil Richmond treffen. Während er ins Wasser einschenkt, erzählt Cotrano, egal, ob man die Methoden der Azteken oder die des Dong-Volkes in China betrachtet, sie alle haben die Fischzucht mit Landwirtschaft kombiniert. Die Dong im südchinesischen Guangxi verbinden schon seit mehr als 1000 Jahren Fischzucht mit Reisanbau. Diese uralte Form der Aquaponik hat gleich mehrere positive Effekte. ReisfarmerInnen haben ein zusätzliches Einkommen, die Fische beschützen die Reispflanzen vor Schädlingen und versorgen sie durch ihre Ausscheidungen mit natürlichem Dünger. So müssen wesentlich weniger Pestizide beim Anbau eingesetzt werden. Dass das RRI damit begann, Tonnen von jungen Fischen in kalifornischen Reisfeldern auszusetzen, diente ursprünglich einem anderen Ziel, die Überfischung des kalifornischen Lachses zu stoppen. Fast 90% der Redlands von Kalifornien, dem natürlichen Kindergarten der Fische, sind im vergangenen Jahrhundert der Landwirtschaft zum Opfer gefallen, erklärt Cotrano. Der kalifornische Lachs sowie 85% aller Süßwasserfische des Staates sind bedroht oder bereits ausgestorben. Die Reisfelder, die in das Delta des Sacramentos übergehen, bieten ihm nun ein geschütztes Habitat. Dort können die Lachse gedeihen, bevor sie über die Kanäle zurück ins Flussdelta und schließlich ins Meer gelangen. Schon in den 90er Jahren erkannten Ökologinnen das Potenzial der Reisfelder, die im Winter überflutet sind. Wasser und Zugvögel fanden hier ein ideales Habitat, das die Wetlands zumindest zum Teil zu ersetzen schien. Das brachte neben dem RRI mehrere Umweltorganisationen, etwa das NGO Californian Trout, auf die Idee, die Reisfelder als Refugium für bedrohte Arten zu nutzen. Die Strategie scheint aufzugehen. Laut Cotrano haben sich in den ersten Versuchen des RRI die Lachsbestände verdoppelt. Auch in den Versuchen von California Trout gedeihen fettere und somit fittere Fische, die besser für das Überleben im Meer gerüstet sind. Aber wäre es nicht besser für die Natur, stattdessen die historischen Wetlands wiederherzustellen? Cotrano? Reis ist eines der wichtigsten Nahrungsmittel der Welt. Wir können den Anbau nicht einfach beenden, sondern müssen Wege finden, Ernährungssicherheit mit Artenschutz und Umweltschutz in Einklang zu bringen. Das durch Bewässerungskanäle von Delta und Meer getrennte Land soll damit irgendwann so renaturiert sein, dass die Fische ohne jedes menschliche Zutun ihren natürlichen Wanderrouten folgen können. Auf der Suche nach einem Weg, den Methanfußabdruck der Reisfelder zu reduzieren, stieß das RRI schließlich auf eine Studie des US-amerikanischen Forschers Sean Devlin von der Universität Montana. Devlin hatte bei einem Versuch in Finnland herausgefunden, dass Fische die Methanemission eines Sees bis zu 90% reduzieren konnten. Die Fische fraßen das Zooplankton im See, das sich wiederum von methanfressenden Bakterien ernährt. Durch die Fische hatten diese Bakterien weniger Fressfeinde. So konnten sie Methan im großen Stil speichern. Warum sollte das nicht auch in Reisfeldern funktionieren? In Zusammenarbeit mit Devlin setzte das RRI 2019 die ersten Fische auf Reisfeldern aus. Nach einem Jahr zeigte sich, diese Felder stießen nach RRI-Angaben 65% weniger Methan aus als jene ohne Fische. Um diese Rate noch zu erhöhen, experimentieren die ForscherInnen nun mit mehreren Fischen, zum Beispiel dem Sacramento Blackfish, der in der Küche der indigenen Bevölkerung Kaliforniens eine zentrale Rolle spielt, nicht indigene Menschen jedoch meist völlig unbekannt ist. Damit wollen wir eine weitere einheimische Alternative zum überfischten Lachs schaffen, sagt Cutrano. Denn es gibt viele ReisfarmerInnen, die sich weniger für das Klima interessieren als für die Sicherung ihres Einkommens und damit ihrer Existenz. Ihre größte Angst ist, dass ihnen durch die anhaltende Dürren in Kalifornien irgendwann das Wasser abgedreht wird. Wenn sie aber ihre überfluteten Felder zu einem vitalen Ökosystem für Fische und Vögel machen, das nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch der Natur nützt, wären sie davor geschützt. Außerdem könnten sie mit nachhaltiger Fischzucht dazu verdienen. Cutrano hofft, die zukünftige Generation von ReisfarmerInnen von seiner Methode überzeugen zu können, in Kalifornien und weltweit. Von unserer Forschung können alle Reisanbauländer profitieren, sagt Cutrano. Im Juli 2022 taucht ein deutscher Forscher auf den Reisfeldern in Sacramento Valley auf. Vincent Scholz ist Mikrobiologe an der dänischen Aarhus-Universität. Er ist auf der Jagd nach einem winzigen Mitbewohner der Getreidepflanzen, dem Kabelbakterium. Bis 2012 wussten wir gar nicht, dass diese Bakterien existieren, erzählt Scholz. Damals hatte ein Team von WissenschaftlerInnen in Aarhus unter dem Mikroskop eine mehrere Zentimeter lange Verkettung von Zellen entdeckt, die wie ein Kabel Strom durch Sedimente am Meeresboden nach oben leiten kann.
Dabei baut sie Sauerstoff und Nitrat in Gewässerböden ab.
Diese sogenannten Kabelbakterien lieben Wasser. Man findet sie in Fjorden, Seen und Häfen. In seiner Masterarbeit fand Scholz heraus, dass Kabelbakterien auch um Wasserpflanzen herum gedeihen. Die Bakterien nutzen den Sauerstoff, den diese Pflanzen an ihren Wurzeln freisetzen, um Schwefelverbindungen im Sediment in Sulfat umzuwandeln. Wenn Sulfat vorhanden ist, können die methanproduzierenden Mikroben nicht aktiv sein. Scholz testete seine Erkenntnisse an Reispflanzen im Topf. Das Ergebnis?
Die Bakterien reduzierten die Methanemission um 93%.
Scholz nimmt in Kalifornien nun eine Woche lang Proben und führt Messungen durch. Auf den Feldern haben sie nach Daten der University of California Davis, UC Davis, bereits natürliche Kabelbakterienpopulationen angesiedelt. In Zusammenarbeit mit der dänischen Universität Aarhus soll eine mehrere Jahre andauernde Grundlagenforschung beginnen. Unter anderem werden dabei potenzielle Risiken untersucht. In manchen Reisfeldern auf der Welt gibt es Arsen im Sediment. Bei aktiven Kabelbakterien kommt es zu einer leichten Versäuerung im Boden, durch die Arsen gelöst und mehr in der Reispflanze angelagert werden könnte, erklärt Scholz. Das Forschungsteam will viele weitere Fragen beantworten. Könnte eine dichtere Besiedelung mit Kabelbakterien den Ertrag von Reis steigern? Ist ihr Einsatz auch mit AWD, der Alternative Wetting and Drying Methode, kombinierbar, bei der die Reisfelder wesentlich kürzer als üblich überflutet werden und so noch mehr Wasser und Methan eingespart würde? AWD wird derzeit großflächig in asiatischen und afrikanischen Reisanbauländern sowie in Europa getestet. Und wie ergeht es den Reisfischen? Mittlerweile wird die Forschung mit Mitteln der US-amerikanischen Rice Commission und des US-Landwirtschaftsministeriums finanziert. Andrew Ripple von der UC Davis ist in Zusammenarbeit mit der RRI auf einen weiteren Effekt der Lachsreismethode gestoßen. Die Lachse ernähren sich unter anderem von dem sogenannten Reisstroh, dem Abfallprodukt bei der Reisernte. Filet mignon für die Fische nennt Ripple das Futter. Ein Gaumenschmaus. Bislang wird Reisstroh in den meisten Teilen der Welt verbrannt, verpestet die Luft und erzeugt weitere CO2-Emissionen. Aus diesem Grund wollen Startups und Unternehmen in aller Welt Reisstroh nachhaltig nutzen. Das Potenzial ist riesig. Ein paar Stunden nördlich von San Francisco sammelt das Startup Callplant Reisstroh bereits im großen Stil ein, um daraus Möbel herzustellen. Dieser Text erschien in der Ausgabe August und September 2022 des Enorm-Magazins.
Übrigens, du kannst das Enorm-Magazin nicht nur mit einem freiwilligen Beitrag auf enorm-magazin.de unterstützen, sondern auch mit einem Abo und damit unsere Ausgabe 6-mal jährlich lesen, gedruckt oder digital.
Stimmen der Gehörgang kannst du buchen auf www.die-gehörgang.de.